Einfach mal SEO, der Podcast für selbstständige, kleine und mittelständische Unternehmen, die online sichtbar werden wollen. Mein Name ist Lisa und ich zeige dir, dass Suchmaschinenoptimierung keine Magie, sondern eine logische Konsequenz ist.
Triggerwarnung: Dieser Podcast könnte Spuren von Schwäbisch enthalten.
Hallo, ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast da, den kenne ich aus der SEO-Szene. Ich habe schon öfters von ihm einen Artikel in Zeitschriften gelesen. Ich habe auch schon das ein oder andere Mal bei ihm in LinkedIn kommentiert und er ist auch so hin und wieder auf der Bühne. Und zwar ist es der großartige Dr. Thorsten Beyer, aber ich darf ihn auch Thorsten nennen, oder?
Darfst du immer. Das ist nur, wenn Leute mich ärgern, die müssen dann, da bestehe ich dann drauf.
Sehr schön. Nee, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist in meinem Podcast, in meinem kleinen, bescheidenen Sichtbarkeitspodcast, weil dein Thema, also wenn ich deinen Namen lese, dann denke ich sofort immer an CO2 und Nachhaltigkeit. Du bist ja so ein bisschen ein Missionar in diesem Gebiet, oder?
Ja gut, wie du es nennen willst, Vorreiter, Missionar, aber ich meine, es ist halt so, es passt halt zu mir. Du hast ja eben den Doktor erwähnt, da fragen sich die Leute, was ist das für ein Doktor? Die meisten, wenn die Doktor hören, denken die Mediziner, aber es ist noch schlimmer, Chemiker. Und dann denken immer die Leute, oh je, Chemie. Das ist, wenn ich dich frage, Chemie, was assoziierst du mit Chemie? War das ein schönes Fach für dich oder eher?
Nein.
Eben, ne, deswegen, man liebt es oder man hasst es. Also es gibt Möglichkeiten, dazwischen gibt's dann nichts. Aber mir hat es immer Spaß gemacht und das war dann schon meine Entscheidung. Nach dem Abitur hatte ich noch ein bisschen Zeit nachzudenken bei der Bundeswehr, was ich denn mache, und bin dabei geblieben und habe dann wirklich Chemie studiert, bis ich dann irgendwann Mitte der 90er Jahre, ist ja auch schon eine Ewigkeit her, dann irgendwann festgestellt habe, du willst irgendwas mit Internet machen, willst was mit Chemie machen, aber damals gab es keine Jobs dafür. Und dann wollte ich halt was mit Internet machen. Und da haben mir die Leute im Finanzamt gesagt, Internet, sie wollen mit Internet Geld verdienen. Das habe ich ja noch nie gehört. Siehst du, immer so ein Fossil bin ich, dass die Leute dann gedacht haben, hey, was macht der da? Und ich meine, damals gab es ja auch schon Internet. Also ich weiß nicht, ob du weißt, wann das Internet überhaupt für die Öffentlichkeit freigeschaltet wurde.
Also ich bin Jahrgang 94 und ich weiß noch, wie man sich in den Router einwählen musste.
Aber es ist wirklich schon sehr lange her und es war 1969.
69
da wurde das
schon.
Internet für die Öffentlichkeit freigegeben und ich bin sogar noch ein bisschen älter. Das heißt, als ich geboren wurde, war das Internet noch gar kein Thema für niemanden. Und natürlich 1969 war es dann nur ein Thema für die Amerikaner, weil das meiste kam ja, ich meine, wir sind wieder back to the roots. Früher kam alles von den Amerikanern, die ganzen Regeln, Protokolle. Und heute sind wir nur noch auf amerikanischen oder chinesischen Webseiten. Das heißt, es ist irgendwann wieder hin und her geschwappt. Also so fing das damals an. Und mein erster Zugang zum Internet war damals mein erster Computer, ein Commodore 64. Ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt.
Ja, den habe ich schon öfter gehört.
Also
ich
der hatte ist ja auch gerade 40 geworden, letztes Jahr, glaube ich, 40 Jahre. Und ich hatte den so als Teenager. Und weißt du, für die 64 steht?
Für 64-Bit?
Genau, also für die Speicher. Also der hatte 64-Bit Arbeitsspeicher. Und wenn du dir heute mal überlegst, da kommen wir schon ins Thema rein, was kannst du mit 64 Kilobyte überhaupt noch machen? Die meisten E-Mails sind ja heute schon größer oder Bilder auf Webseiten sind auch immer größer. Aber das Ding kam wirklich mit 64 Kilobyte Arbeitsspeicher aus. Und da mussten halt die Entwickler sehr kreativ sein, um dann damit auch Spiele zu realisieren. Gut, du hast dann immer das von Diskette noch mal nachgeladen. Aber das war eigentlich schon so ein Musterbeispiel für Nachhaltigkeit, diese Computer damals, die dann so wenig Arbeitsspeicher hatten. Oder das Zweite, was wir noch als Limitierendes hatten, wir hatten keine Internet-Flatrate, wir hatten sehr langsame Verbindungen. Und dann hättest du automatisch deine Webseiten sehr stark optimiert. Heute ist das eigentlich nicht mehr ein Thema. Heute kannst du auch eine Website unoptimiert, nicht nachhaltig, ist trotzdem schnell genug, dass da keiner sich irgendwo beschwert, warum lädt das so langsam. Aber trotzdem hast du einen Overhead, den du eigentlich nicht bräuchtest.
Ja, mein Beispiel ist immer im Schwabenland im Wald.
Ja.
Da ist das Internet auch nicht so gut. Also ich habe öfter mal das Problem, dass etwas nicht lädt. Und wenn ich da irgendwo im Wald mit dem Fahrrad stehe und eine Gaststätte googeln möchte und die Seite lädt nicht, dann ist es halt blöd. Aber natürlich, früher hat man eigentlich gelernt, wie es richtig geht. Ich war ja in meinem früheren Leben Softwareentwicklerin und habe auch Bits und Bytes rumgeschubst. Und da musste man schon manchmal gucken, dass man nicht zu viel Daten hin und her schubst, also gerade wenn man mit irgendwelcher Hardware hantiert. Und heute ist man in so einer Luxussituation, da ist es egal, da lädt man irgendwie ein 38 MB Bild hoch und wundert sich, dass das dann ein bisschen länger lädt.
Hast du manchmal auch auf Webseiten heute, also mein schönstes Beispiel, was ich kürzlich nochmal hatte, ein Favorite Icon, also das Favicon, das kleine Bildchen, was ja unsere Hörer auch kennen. Das war 3,5 Megabyte groß.
Was?
Kannst du hinkriegen, wenn du das als PNG, 16,7 Millionen Farben, 3000 mal 3000 Pixel, es verbietet dir kein CMS, kein WordPress, sowas da hochzuladen. Da hast du wieder a fool the tool, ne?
Ja, und es wird ja auf jeder Seite geladen, überall. Ja,
eben, dann habe ich denen auch gesagt, ich habe einen ganz einfachen Tipp für euch. Wir können das Datenvolumen jeder einzelnen Page-Impression, gut, du hast natürlich im Cache dann nachher, aber für jeden Besucher um 3 irgendwas Megabyte reduzieren. Und wenn wir dieses Ding mal auf 3 Kilobyte bringen, weil Favicon hat ja meistens nicht viele Farben, das kriegst du auf ein paar Kilobyte normalerweise. Und das sind halt so Dinge, wie du auch gesagt hast, wir machen uns da gar keine Gedanken mehr drüber. Wir haben die Flatrate, aber das Problem ist, das kostet halt alles mehr Strom.
Ja.
Und wenn irgendwas mehr Strom kostet, ist zwar jetzt für dieses eine Bildchen nur wenig, dann hast du auch eben immer die Emissionen irgendwann. Und die sind ja in dem Fall überflüssig, weil du gewinnst ja eigentlich nur etwas, wenn du dieses Bild optimierst und du verlierst ja nichts.
Ja, und ganz ehrlich, also so ein Webbild, das dann vielleicht nur 500 mal 500 groß angezeigt wird, das muss nicht ultra groß sein im Printbereich. Also man sollte es immer für den Einsatzzweck optimieren. Und wenn man da so einen Favicon hat, dann sollte das halt auch bloß 512 mal 512 höchstens sein.
Gut, das kann sogar viel kleiner sein. Google schreibt dir vor, 48 mal 48 reicht, weil der zeigt das ja gar nicht größer an. Und deswegen, aber wie gesagt, die Systeme verbieten dir das nicht. Und wenn halt die Softwareentwickler, ich meine, es gibt ja so eine ganze Szene, die Green Software, es gibt ja auch die Green Web Foundation. Das heißt, die sind ja auch in die Richtung unterwegs, dann die Entwickler auch zu briefen. Hört mal, ihr müsst nicht immer mehr Speicher oder immer schnellere Hardware haben. Ihr könnt auch durch Optimierung dann, also Suffizienz ist ja da das Stichwort, dann auch was erreichen. Und dann hat auch die Umwelt was davon, weil da nicht so viel Strom verschwendet wird.
Ja.
Und da eben auch keine Emissionen entstehen. Und das ist halt so dann irgendwann mein Thema als Chemiker geworden. Ist ja eigentlich naheliegend. CO2 ist ja, wie wir alle wissen, so ziemlich die langweiligste chemische Verbindung, die ich kenne neben Stickstoff, weil das ist halt das Endprodukt, was du am Ende hast. Da kannst du nichts mit anfangen. Also für einen Chemiker total langweilig. Und das ist halt auch das Problem. Wenn es da ist, klar, die Umwelt bindet es wieder, bildet Bäume, Biomasse oder auch fossile Rohstoffe oder Erdöl, Gas wird dann wieder gebildet. Aber das sind halt dann Prozesse, die sehr lange dauern. Und wir haben dieses Gleichgewicht halt ziemlich gestört. Und das ist halt unser Problem.
Ja, und das
ist im Internet auch ein Teil davon, ne?
Ja, definitiv. Ich meine, man sieht es ja an der KI. Für mich ein großes Thema, weil ich versuche ja immer zu überlegen, wie arbeitet ein Algorithmus, wie arbeitet Google, wie arbeitet jetzt vielleicht auch die KI. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, diesen vielen, vielen Inhalte, die wir online im Web haben, werden die überhaupt noch gecrawlt? Weil das kostet ja alles Geld. Natürlich werden die da aussortieren und sagen, wir nehmen vielleicht nur die Texte und nicht dieses ganze JavaScript drumherum und diesen großen Bilder. Und drum denke ich, dass das immer wieder wichtiger wird, damit unsere Inhalte auch irgendwo ankommen, bei Google, bei der KI, beim Nutzer und natürlich auch mit dem Hintergedanke, etwas für die Umwelt zu tun.
Ja klar, weil bei KI ist es ja auch so, also Google ist ja sehr schlau, Webseiten zu rendern. Das heißt, der kann ja auch das JavaScript rendern. Was halt diese KI, wenn ChatGPT deine Website besucht und du lädst per JavaScript irgendwas nach, dann ist der zu blöd, die zu crawlen, dann sind dann Inhalte raus. Deswegen sagt mir auch, ist auch ein Punkt, warum er seine Webseiten möglichst schlank und technisch nicht so überoptimiert haben soll mit zu viel JavaScript, dass eben die KI-Crawler sind halt, Google hat in demselben Jahr angefangen wie ich. Die haben 1998 ist Google praktisch die Suchmaschine live gegangen. Und da habe ich auch meine Firma gegründet. Also ist so meine Verbindung zu Google, ne? So alt ist auch Google schon. Und die haben eben das dann damals so gelauncht und haben natürlich jetzt 25 Jahre und länger gelernt, wie man Webseiten am besten crawlt. Und Google ist ja eigentlich nur eine Spam-Aussortiermaschine. Sonst ist es eigentlich ja gar nichts mehr heute. Also die sortieren ja, die haben irgendwie einen Index, der hat eine gewisse Zahl von Seiten. Das sind so, keine Ahnung, paar hundert Millionen oder Milliarden, paar Milliarden, weiß ich nicht. Und der Rest ist eigentlich immer nur Spam-Aussortieren von Google. Wenn ich das mal vorstelle, und das kostet natürlich auch extrem viel Energie und Strom, dieses Crawling, das sinnlose Crawling und das Aussortieren.
Ja, und dann auch das Sortieren an für sich, also welcher Beitrag ist am relevantesten, was muss nach oben, das Ausprobieren, das ist sicher auch noch mit dabei, aber die werden ja zugeschmissen mit Inhalten und müssen dann halt für sich entscheiden, was wollen sie da drin haben.
Ja klar, und die wollen halt dann die Seiten drin haben, wo die Leute dann auch zufrieden sind, wieder zu Google zurückkommen und nutzen ja alle Signale, haben wir alle gelernt mit dem Google Leak, was alles ausgewertet wird. Und deswegen ist da Google schon immer noch führend und ich sehe auch jetzt nicht, dass Google irgendwann wegen ChatGPT und Perplexity, wie die alle heißen, nimm dir halt den KI-Mode von Google oder Gemini. Ich meine, die haben jetzt die anderen mal machen lassen und jetzt sieht man ja, warum hat ChatGPT Code Red ausgerufen? Weil ihnen irgendwie die Fälle davon schwimmen und Google halt doch noch viele Vorteile hat beim Crawling. Die haben die ganzen Inhalte, die haben viel mehr Daten wie die und deswegen schwappt da die Welle gerade wieder ein bisschen in die andere Richtung, ne?
Ja, ich bin da auch komplett entspannt, wenn die Leute alle sagen, Google, dein Job, ich weiß nicht, ob es den in ein paar Jahren noch gibt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Job jetzt nicht so auf der Kippe steht, weil solche Veränderungen brauchen Zeit und ich glaube, Google hat mittlerweile so viel Daten, so viel Wissen, so viel Macht, dass die nicht von heute auf morgen verschwinden. War das mit Bing? Da hat man mal 1-2 Monate Bing benutzt und jetzt nutzt man wieder Google, weil man festgestellt hat, ja, Google ist doch etwas angenehmer.
Ja klar, und diese ganzen KI-Suchmaschinen oder die Browser, die man ja auch inzwischen nutzen kann, die haben ja auch aus Datenschutzgründen, also ich weiß nicht, ob ich im Browser meine ganzen Zugangsdaten anvertraue und der macht dann alles für mich, der loggt sich ein, macht meine Termine, macht meine Bestellungen, also ich würde das nicht machen, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich bin da schon auch ein bisschen. Vor allem, wenn man dann irgendwelcher Software mal wieder seine Google-Zugangsdaten und alles gibt. Also es sind manche schon sehr wild unterwegs und die achten auch gar nicht darauf, was und wie im Netz gelangt. Es fängt ja schon an, also ich war ein Jahr lang in der Verteidigungsindustrie als Softwareentwicklerin und da musste man wirklich penibel drauf achten, wo, wie, was, Homeoffice. Und dann gab es halt welche, die haben irgendwelche Screenshots im ChatGPT hochgeladen und du denkst dir so, okay, weißt du eigentlich schon gerade, was du alles teilst, aber die Leute denken nicht mehr nach, die machen einfach nur, dann haben sie keinen Business-Account und alles ist im Internet irgendwo verfügbar.
Ja, aber wo du sagst, du warst in der Verteidigungsindustrie, war ich ja im Prinzip auch, wenn ich bei der Bundeswehr damals war, ich habe da aber mit einer Schreibmaschine gearbeitet, da gab es kein Internet. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Aber war natürlich sehr nachhaltig, ne? Mit Schreibmaschine schreiben.
Definitiv, definitiv.
Obwohl, du hast Papier gebraucht und wenn du dich verschrieben hast, aber.
Ja, nee, bei mir war es tatsächlich schon mit dem Computer. Ich durfte da in dem Unternehmen die erste moderne Webanwendung machen. Einfach auch, um ein bisschen in die Zukunft zu kommen. Aber ich habe für mich entschieden, ich kann nicht in einer Behörde arbeiten.
Ja, gut, das wäre für mich auch schwer gewesen, oder an der Uni auf Dauer zu arbeiten. Deswegen bin ich dann irgendwann doch lieber in die freie Wirtschaft abgedriftet.
Ja, so geht's mir auch. Und jetzt mache ich nur noch das, was mir Spaß macht. Und ich finde das toll. Ich habe so einen Software-Hintergrund. Also ich verstehe halt, wie Maschinen auch ein bisschen arbeiten. Und ich habe aber seit 2016 einen Hobby-Blog. Und da habe ich SEO, Learning by Doing, gelernt. Und was mir da am meisten aufgefallen ist, die Leute, die setzen sich nicht so mit der Nutzerbrille auseinander. Also die machen ihre Website, wie sie ihnen gefällt oder ihren Blog oder was auch immer, dass es schön und cool und fancy ist. Und ich hoffe, dass langsam so ein bisschen die Wende kommt zu mehr clean, mehr Leichtgewichtigkeit auf einer Website. Einfach, weil es jetzt besser von allen interpretiert werden kann. Wie ist so da deine Meinung dazu? Hast du auch das Gefühl, dass diese fancy Websites jetzt langsam wieder ein bisschen zurückgehen oder dass mehr immer besser noch mehr kommt?
Ja gut, das ist ein Wunsch, den ich dann hätte oder wofür ich ja auch arbeite, aber die Realität ist halt so, dass Webseiten ja im Schnitt immer schwerer werden. Es gibt ja immer diese Auswertungen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 2,5 Megabytes ist irgendwo die durchschnittliche Page Impression und das steigt seit Jahren immer an.
Mhm.
Seit vielen Jahren.
Ja, natürlich. Also wir haben auch alle größere Handyverträge. Ich meine, wir müssen uns nicht mehr begrenzen. Ich habe 100 Gigabyte, da kann ich ganz viel anschauen. Und früher war das halt, wenn man vor 10 Jahren, das ist ja noch nicht so lang her, aber damals musste man wirklich überall einsparen. Und jetzt sind wir unlimited langsam.
Ja gut, das ist halt dann die Chance und auch das Problem, weil dann das Bewusstsein fehlt, warum soll ich jetzt meine Webseite bisschen abspecken oder oft ist es ja schon, das Kind fällt ja oft schon beim Relaunch in den Brunnen. Ne? Also ich habe öfter schon in LinkedIn mich mit Leuten angelegt, wo ein Relaunch war und ich bin halt immer jemand, ich gucke mir immer die Website an oder ich habe da so ein kleines Tool mir selber gemacht und dann sehe ich immer direkt, aha, was, wie viel Megabyte hat die Seite und wo sind die 3 größten Probleme? Und bei vielen Relaunches ist es so, dass das gar keine Rolle spielt, dass du dann plötzlich eine Startseite mit 20 Megabyte hast mit loslaufenden Videos oder mit Slidern und weil es halt geht.
Mhm.
Aber das ist halt immer das Problem und es hat ja auch nicht jeder diesen großen Handyvertrag. Nimm dir Leute, die ein begrenztes Datenvolumen haben, den klaust du halt unnötig Datenvolumen und Geld sogar. Wenn die dann nur 1 Gigabyte haben und deine Startseite hat 25 Megabyte, könnte aber mit 2 auskommen oder einem. Ne? Das muss man halt auch, wenn man die Perspektive mal umdreht, dann sehen, also warum man das überhaupt machen sollte, weil man will ja nichts verschwenden, man will keine Ressourcen verschwenden und Daten sind eben auch Ressourcen, die man verschwendet, so wie Lebensmittel.
Ja, definitiv. Also ich gucke mir auch immer jede Website an, wenn ich da was auf LinkedIn sehe, das interessiert mich. Ich gucke mir immer die Überschriftenhierarchie an. Ich gucke mir aber auch PageSpeed und solche Gedöns halt an, weil es mich interessiert, auch mit welchem Framework das letztendlich gemacht wurde, wie manche Probleme gelöst wurden. Und da sehe ich dann schon, dass die Tendenz immer mehr zu diesen Pixelschubsern geht, die klickibunti irgendwas zusammenstellen und eigentlich gar keine Ahnung haben, was sie da eigentlich tun. Und ich glaube, da bedarf es eine Menge an Aufklärungsarbeit. Vor 3-4 Jahren hat es noch gereicht, wenn ich gesagt habe, aus SEO-Aspekten wäre es gut, wenn wir die Bilder komprimieren. Weil SEO heißt ja das bestmöglichste Ergebnis für Nutzer. Und das ist meiner Meinung nach auch eine schnelle und leichtgewichtige Website. Heutzutage muss man kommen mit, es ist gut für die KI, wenn man das optimiert.
Genau, oder für Barrierefreiheit. Kannst du ja auch bei manchen Aspekten dann auch nochmal... Ja. Kommen dann zum Beispiel loslaufende Videos sind ja auch dann irgendwo nicht mehr, oder die müssen ja gestoppt werden können. Also da hast du auch noch mal ein Argument. Also es gibt schon verschiedene Argumente, aber klar, man muss dann ein paar suchen. Oder Datenschutz wäre auch noch so ein Argument. Es gibt ja zum Beispiel viele kommerzielle oder Medienseiten, die laden dir im Hintergrund 5 Megabyte JavaScript nach, weil da so viel Tracking oder die geben dann deine Daten an hunderte von Partnern weiter. Also da kann man sich ja mal, wenn man Lust hat, mal so einen Cookie-Banner angucken und da mal im Detail angucken, was da alles passiert. Also ich habe da so, es gibt so einen Cookie-Banner beim Kunden vor mir, der steht dann, wir geben die Daten an 953 Partner weiter. Und dann kannst du dann sagen, wollen sie dann sehen, kannst die 953 angucken und kannst sie einzeln an- und abwählen. Aber da muss man schon ein bisschen sehr, also noch viel, viel nerdiger als ich jemals werde sein, um sich das anzutun. Und klar, wenn du den Browser-Cache löscht, ist ja wieder alles weg. Ne?
Ja. Aber ich finde es auch ganz, ganz schlimm, was da mittlerweile alles passiert. Und was würdest du sagen, sind so die häufigsten Dinge, die du an Datenverschwendung immer wieder auf einer Website siehst?
Ja gut, bei Webseiten, ich habe schon JavaScript angesprochen, das ist so bei den Medienseiten so. Oder wenn wir uns alle mal die Google-Website vor Augen führen, die besteht ja eigentlich nur aus JavaScript.
Mhm.
Und dann aus leider also nicht optimierten Logo und dann öfter noch aus gar nicht optimierten animierten Logos, was halt auch schlecht ist. Und gerade Google hat natürlich einen riesen Hebel, wenn du dir halt überlegst, wenn die halt nur ihr Logo optimieren. Ich habe das irgendwann mal ausgerechnet, da kam irgendwie Tonnen an CO2-Einsparung raus, wenn Google einfach mal sein Logo optimieren würde. Ist ja jetzt nichts Kompliziertes.
Ja.
Ich hätte denen sogar die Datei zur Verfügung gestellt und du könntest das auch, aber sie machen es nicht. Oder wenn die halt ihre schönen Animationen da machen, wenn irgendwelche Tage sind, das sind immer GIF-Animationen, das sind so Formate aus den 90er Jahren, die sich immer noch halten und das kannst du heute alles viel schlanker machen, es sieht genauso aus und das sind halt immer so die Themen, also die Hauptthemen, JavaScript, Bilder. Gut, bei manchen Seiten sind es noch die Fonts, wenn das halt sehr aufwendige Seiten sind. Und Fonts kann man eigentlich relativ gut optimieren, weil da musst du ja einmal einen Font zum Beispiel bereinigen. Also manchmal haben die Leute alle Zeichen dieser Welt in einem Font drin. Und du brauchst aber vielleicht nur den deutschen, englischen, gut, vielleicht brauchst du noch griechisch oder mal für mathematische Sachen. Und das kann man alles bereinigen und dann hast du halt eine Datei oder einen Fontsatz bereinigt und dann sparst du manchmal auch bei jeder Page Impression ein paar hundert Kilobyte dann ein. Das ist noch so ein dritter Punkt. Und der vierte Punkt ist, dass Leute eben entweder das Caching von Inhalten nicht richtig konfiguriert haben oder die Komprimierung von Inhalten. Weil die meisten Leute nutzen heute GZIP oder Z-Standard, aber es gibt halt schon das schöne Brotli, was dir wahrscheinlich ja auch was sagt. Das sollte man halt auch aktivieren. Und dann hast du nochmal 10% Datentransfer eingespart und musst meistens nur einen Schalter bei deinem Hoster umlegen.
Ja. Aber das wissen ja viele gar nicht. Oder die haben noch HTTP/1 anstatt HTTP/2.
Das wird zum Glück jetzt immer seltener. Und das wird ja auch demnächst passieren, dass dann Google oder die Browser die HTTP-Seiten gar nicht mehr anzeigen. Also ich habe viel mit mittelständischen Leuten in meiner Chemieindustrie zu tun. Und da könnte ich dir eine Liste von ein paar hundert HTTP-Domains von Firmen dann nochmal geben, die das immer nicht umgestellt haben. Aber ich weiß, für viele Mittelständler ist die eigene Website auch nicht so im B2B so wichtig. Und deswegen haben die manchmal auch, die sehen auch so aus, als ob die schon manchmal 10, 20 Jahre alt sind. Und die haben dann auch das HTTP/1. Das ist halt auch ein Thema. Oder was du halt auch noch öfter hast, dass Bilder nicht richtig skaliert sind. Das heißt, du hast halt irgendwo ein Bild, nehmen wir an, das soll so groß wie eine Briefmarke sein und ist dann aber so groß wie so ein Werbeplakat, was du irgendwo draußen so an der Autobahn siehst. Und das wird dann einfach vom Browser runtergerechnet und dann hast du auch manchmal viele sinnlose Megabyte an Daten, weil die nicht richtig skaliert sind.
Ich habe Ende letztes Jahr eine Fotografen-Website online gestellt und wir hatten dann irgendwann 1000 Bilder auf dieser Seite. Also die ist wirklich riesig. Ich habe dann nochmal aufgeräumt. Wir sind jetzt bei 700 Bilder. Aber 700 Bilder ist schon eine Hausnummer. Und ich habe die dann vorher alle komprimiert. Also ich habe da mein eigenes Python, das die Bilder in verschiedenen Varianten dann auch skaliert und bereinigt und alles. Sehr cool. Ich nutze auch gerne AVIF als Format. Also
genau, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, dass man halt dann auch über die Formate gehen sollte. Ich habe ja mal was ganz Radikales gefordert. Lasst uns JPEG verbieten. Das brauchen wir nicht mehr. Die Hälfte aller Bilder im Internet oder mehr sogar sind JPEG, aber das ist eigentlich ein überflüssiges Format heute, weil es bessere Formate wie das AVIF oder WebP ist ja auch besser. Oder manchmal ist auch PNG besser als JPEG, je nachdem, wenn es halt irgendwo Schrift hat oder viele Kanten hat oder nicht so viele Farben hat, dann ist ein PNG 8 manchmal genauso gut wie WebP oder AVIF. Also PNG ist eigentlich ein super Format, finde ich, auch von der Komprimierung her. Aber JPEG kann man so radikal fordern, könnten wir verbieten. Ne?
Ja, und ich hatte das tatsächlich damals im Informatikstudium, haben wir, ich war da nicht gut, weil ich war nicht gut in Mathe, aber wir hatten tatsächlich die Komprimierungsalgorithmen durchgenommen und dann so ein bisschen dran rumgespielt, was da eigentlich wie und wo passiert. Und ich finde, das wird halt einfach viel zu wenig genutzt. AVIF wird ja erst seit 1 oder 2 Jahren von allen Browsern auch unterstützt. Da gab es ja noch ein paar, wo das noch nicht so richtig unterstützt haben. WebP wird aber schon länger und Komprimierung haben manche einfach noch nie gehört in ihrem Leben.
Ja. Und gut, WebP gibt es, glaube ich, schon seit 2013 oder so. Ja. Die Leute wissen vielleicht gar nicht, dass Google WebP erfunden hat. Und deswegen hat das immer Apple boykottiert natürlich, weil die ihren AVIF dann durchdrücken wollen oder die wollen ja jetzt sogar ihr JPEG XL. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
Das ist nochmal eine Weiterentwicklung von JPEG. Das ist eigentlich das beste Format für Fotos, aber eigentlich jetzt nicht für Webseiten, wenn du Fotos verlustfrei archivieren willst. hat Apple ja selbst seine Cloud für die neuen Geräte, stellen die das auf dieses JPEG XL Format um. Und das ist dafür eigentlich das Beste, aber das ist nicht uneigennützig, sparen ja Geld. Wenn die Leute Millionen, Milliarden Bilder in der Cloud speichern, dann ist natürlich, wenn du bei jedem Bild 10% einsparst, haben die natürlich 10% Geld gespart für den Speicherplatz. Ja, deswegen klar. Haben die das Format nochmal protegiert. Aber es ist halt so, dass diese Formate dann immer auch so ein Kleinkrieg zwischen den Herstellern, das kenne ich auch schon, als ich anfing, da hat eben Microsoft sein eigenes JavaScript erfunden damals und dann gab es dann den Ärger mit Mozilla damals. Und das hat sich dann nicht durchgesetzt von Microsoft. Oder was Leute, wenn wir gerade bei Microsoft sind, auch immer wieder, aber der Internet Explorer kommt ja immer. Der unterstützt ja kein AVIF, hast du bestimmt auch schon mal gehört.
Tatsächlich länger nicht mehr. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass jetzt alle von dieser Droge weg sind.
Nee, ich sage mir auch, Leute, wir haben interne Software und die ist halt zu alt. Da habe ich gesagt, der nutzt den Kram doch für interne Software, könnte das ja machen. Aber den Internet Explorer, wer das irgendwie heute noch produktiv nutzt, um im Internet zu surfen, der ist, sorry, aus meiner Sicht nicht ganz bei Trost, weil das ist ja auch aus Sicherheitsaspekten ein Riesenproblem. Und für die Leute dann noch irgendwelche Fallbacks zu machen, kann ich natürlich, was eben gesagt, AVIF, dann machst du halt immer noch ein Fallback auf PNG, JPEG oder irgendwas und dann kannst du auch dann die älteren, ich meine, es gibt ja auch ältere Safari-Browser, die das natürlich auch dann das WebP nicht unterstützen. Deswegen ist auch meine Empfehlung, wenn du halt AVIF verwendest, verwend das nicht ausschließlich, sondern mach ein Fallback. Und wenn du bei WordPress bist, gibt's ja auch Plugins, die dir das in den Code einbauen. Da musst du gar nicht, aber denk drüber nach, würde ich immer sagen, an moderne Formate zu nutzen, weil die sparen halt sehr viel an Daten ein. Du kannst manchmal 70-80% einsparen, ohne dass du irgendwo einen optischen Unterschied hast.
Ne? Ja, genau. Und dann kann man ja immer noch überlegen, muss es wirklich ein 3000x3000 großes Pixel sein, großes Bild sein oder reicht auch was Kleineres? Ich habe daheim, also in meinem Homeoffice, ein 49 Zoll Screen und da teste ich auch immer Websites und wenn ich dann sehe, dass die wirklich über 49 Zoll Screen versuchen, das ganze Bild irgendwie darzustellen, ich finde das so eine Verschwendung. Zum einen wird dieses Bild nicht mehr schön dargestellt, es wird komplett verzogen und B ist es dann halt auch ein großer Geschwindigkeitsbremser, den es so gibt. Und drum empfehle ich auch immer wirklich einen fixen Rahmen zu machen, vielleicht bei 2000 Pixel aufzuhören und dann halt links und rechts einfach freilassen. Du musst ja nicht alles für diese Riesenbildschirme.
Klar, die meisten Webseiten hören ja bei 2000 Euro. Also ich habe im Büro einen ganz coolen Monitor, das ist ein 32:9. Mhm. Da kannst du halt drei Bildschirme oder drei Fenster nebeneinander darstellen und da mache ich manchmal auch Webseiten groß, aber ich habe noch keine, das wären dann 4000 irgendwas pixelbreite Seite, die wirklich das ganz ausschöpft. Die hören meistens, gut, bei 1000 hören halt ältere auf oder vielleicht bei 2000, aber das den ganzen Bereich schöpft eigentlich niemand aus. Aber da kann man auch immer so ein
also gerade bei so Slidern oder so Headerbildern machen die das gerne mal. Also weiter unten geht's dann, da ist wieder schön skaliert, aber gerade wenn so Slider oder Headerbilder sind, dann geht es meistens über den ganzen Bildschirm. Und ich habe mir mit meinem Mann da mal zusammen alle möglichen Auto-Websites angeschaut auf diesem großen Screen und haben einfach geguckt, wer berücksichtigt das. Und ich würde sagen, so 40-50% haben das nicht zu 100% berücksichtigt. Da gab es dann immer wieder irgendwas, was neben raus ist.
Ja, stimmt. Auto-Websites. Wenn man die auf Nachhaltigkeitsaspekte untersucht, also da wird es, glaube ich, schwierig.
Ja, eine interessante Reihe.
Die sind sehr stark auf Effekt ausgelegt und gut, aber natürlich auch Agenturen manchmal oder Fotografen. Ja. Aber mir hat auch mal eine Agentur irgendwas von digitaler Nachhaltigkeit erzählen wollen. Da habe ich mir die Startseite angeguckt und habe denen dann geschrieben, wenn ihr so arbeitet, wie eure Startseite ist, dann werde ich euch nie beauftragen. Da waren die etwas beleidigt. Aber ist halt so, eine Website ist ja ein offenes Buch. Ne? Und wenn ich dich beauftrage oder jemand mich, da muss ich auch immer damit rechnen, dass die Leute sich unsere Webseiten angucken und dann irgendwo was hinterfragen, sagen, du schreibst da auf deiner Seite, du machst das und das. Sehe ich aber jetzt nicht. Kann ich immer drauf rausreden, ja, ich habe für meine eigene Seite keine Zeit gehabt. Das ist ja immer so ein Thema. Oder dass sich irgendwo Sachen einschleichen, die man nicht merkt. Habe ich sogar bei dir was gefunden.
Bestimmt. Also ich bin gerade schon an der neuen Website dran im Hintergrund, weil ich selber immer mal wieder was finde. Aber jetzt interessiert es mich, was du gefunden hast.
Also ich habe mir die Website, ich habe ja gesagt, ich gucke mir immer die Seiten an. Und du hast das Podcast-Coverbild, was auf deiner Seite ist, das ist fast ein Megabyte groß, 800 irgendwas Kilobyte, könntest du auf 50 kriegen.
Ja, definitiv, definitiv.
Dann ist die Startseite nicht mehr 2, irgendwas Megabyte, dann bist du schon nah an einem Megabyte und dann kommst du schon in den sehr guten Bereich. Aber das sind jetzt Dinge, die siehst du halt oft, aber die schleichen sich irgendwo ein. Ne? Und also bei Bildern hätte ich bei der Seite gesagt, könnte man noch ein paar, kannst du sicher 50% noch eindampfen, Datenvolumen.
Ich habe auch komplett neue Bilder. Also das sind wirklich sehr alte. Die Website, die ist jetzt fast 3 Jahre alt, würde ich sagen. Mhm. Und ich habe zwar immer wieder dran gebaut, aber die ist historisch gewachsen. Und ich habe jetzt für mich einfach auch entschieden, ich fange nochmal auf einer grünen Wiese an. Weil so viel, also zum einen teste ich sehr viel für meine Kunden aus. Probiere mal dieses Plugin und das Plugin aus. Und das ist jetzt einfach zugemüllt. Und zum anderen halt auch solche Sachen. Ich habe jetzt auch Mitarbeiter, die laden auch mal Bilder hoch. Und so kommt es dann halt einem zum anderen, dass halt auch mal ein Bild zu groß ist oder dass vielleicht nur eine alte Schriftart rumliegt. Das kann genauso sein. Also stören da auch mittlerweile ein paar Dinge, aber das mit dem Podcast-Cover, das ist tatsächlich neu, das habe ich nämlich erst neu drauf gemacht. Ja,
aber siehst du, kannst du mit einem Upload direkt da nochmal für Nachhaltigkeit ganz viel tun, ne?
Ja, das mache ich auf jeden Fall gleich im Anschluss. So geht's mir aber auch. Klar, manche Dinge, die können immer wieder passieren, aber wenn mir jetzt irgendeine Agentur ums Eck kommt und sagt, wir können SEO und wir sind voll die SEO-Cracks und ich sehe, dass die keine einzigen Rankings haben und nicht mal die Überschriftenhierarchie beherrschen, dann frage ich mich, wirklich? Könnt ihr wirklich SEO? Was beweist das? Also ich finde immer, wenn jemand SEO macht und keine eigene Spielwiese hat, um mal ein bisschen was auszuprobieren oder wenigstens mal zu fühlen, wie es sich anfühlt zu ranken, dann ist das immer schwierig.
Ja klar, das auf jeden Fall. Ich meine, eine eigene Spielwiese habe ich auch, habe ich noch gar nicht erwähnt. Also womit ich eigentlich normalerweise mein Geld verdiene, ist ein Online-Magazin, ein werbefinanziertes für Chemie. Das heißt analytic.news als Domain und da haben wir wirklich seit über 20 Jahren immer experimentiert. Das ist auch ein selbstgeschriebenes System. Da ist also kein CMS dahinter. Der Hintergrund ist, als ich anfing, gab es als brauchbares CMS, glaube ich, nur Typo 3. Und das war mir damals zu heftig in den 90ern mit Typo 3 anzufangen. Und dann haben wir gesagt, wir machen es lieber selber. Und haben dann noch mit so Dingen wie Perl gearbeitet. Die Älteren unter uns kennen das noch. Und das ist halt auch eine super Spielwiese, weil dann bist du nicht von irgendeinem Anbieter abhängig, der dann auch irgendwas umsetzen muss oder bei WordPress. Ich meine, SEO ändert sich und wenn WordPress dann irgendwo oder mein Template hat dann irgendwo was Suboptimales, dann kann ich das nicht so einfach ändern. Aber wir können das immer selber anpassen. Das war auch damals, als ich anfing, die haben dir gesagt, du willst gegen große Verlage antreten. Du hast doch als einzelner Mensch überhaupt keine Chance.
Doch.
Doch. Deswegen gibt's ja die Seite immer noch und das lag halt damals schon dran, die sind halt behäbig große oder haben wenig Ahnung. Gut, ich hätte gerne mal das Geld gehabt, was die in Relaunches investiert haben, die dann ziemlich sinnfrei waren für ihre Seiten, aber haben wir halt nicht und wir haben ja mit unseren Mitteln uns dagegen immer behauptet und werden dann meistens immer vor denen gefunden. Und deswegen, was du sagst, ist halt ganz wichtig, dass man halt auch irgendwo so ein eigenes Testfeld hat und die Seite ist auch schon ein bisschen größer, da habe ich auch zum Beispiel so Sachen ausprobiert, wie kann ich eine CO2-Bilanz für eine Website aufstellen, da brauchst du auch ein bisschen größere und habe auch noch Kunden, wo ich dann noch viel größere habe. Da hast du natürlich auch teilweise mit sehr großen Datenmengen dann zu tun oder lernst dann auch, dass die dann Load Balancer und CDN und was im Hintergrund noch haben. Das ist jetzt nicht so deine Klientel, der kleine, der Mittelständler, aber die ganz großen Seiten, die haben natürlich auch die ganz großen Hebel dann auch für Dinge zu bewegen, wenn du halt entsprechende Zugriffszahlen hast. Das ist ja nicht nur Google, es sind ja ganz viele, die sehr große Webseiten haben. Und dann kann eine kleine Änderung wie ein Headerbild optimieren oder ein Logo optimieren schon einiges bewirken, dass du bei jedem Besucher ein paar Megabyte einsparst.
Ja, definitiv. Also ich war letztes Jahr habe ich auch bei einem großen Relaunch von der Sparda Bank Baden-Württemberg mitgewirkt. Die haben auch CDN und alles im Einsatz. Also ich habe nur SEO gemacht. Und da merkt man erstmal bei den Datenmengen und bei den Zugriffszahlen, was das alles bewirkt. Und ich habe dann schon immer drauf gepocht, dass das vorher alles komprimiert und optimiert wird. Aber irgendwann schleichen sich dann halt auch PDF-Dateien mit irgendwelchen.
Das ist auch so ein Thema, habe ich noch gar nicht erwähnt. Große PDF-Dateien, die haben ja verschiedene Nachteile, ne? Nicht barrierefrei, dann für Druck optimiert und im Web dann abgelegt. Oder wenn du die im Google-Index hast, also ich habe meine alle verbannt aus dem Google-Index, weil PDF-Dateien im Google-Index sind nett, aber wo ist die Seitennavigation? Ne? Wenn die Leute dann auf dein PDF kommen, klar, vielleicht hast du irgendeine Idee, die dann nochmal auf deine Website zu lotsen per Link, aber da verschenkt man auch relativ viel. Ne? Ja. Ist auch ein Thema. Ne?
Ja, und viele wissen gar nicht, was für Leichen da draußen noch umwegs sind. Also gerade in PDF-Dateien, die sind noch vom vorletzten Relaunch oder auch alte Bilder. Da wird ja nie aufgeräumt.
Ja gut, deswegen ist es halt gut, auch mal so den Zeit, meine Seite, Doppelpunkt, bei Google zu gucken, was hat Google so indexiert, in die Search-Konsole reinzugucken oder halt wirklich auch mal konsequent aufzuräumen. Ich meine, es gibt auch Leute, die sammeln alle alten Webseiten. Ich hatte mal einen aus meiner Branche, da hat der Chef die Webseite gemacht und da hatten die dann eine neue Webseite, haben beide nebeneinander leben lassen. Weil sich keiner getraut hat, die alte Website abzuschalten, dann verrollst du auch mit den Augen, weil es ja Blödsinn, weil du kannibalisierst dich ja selber, aber wie der Chef hat dir die Website selber gemacht, kann sie nicht abschalten, so ein Mittelständler. Ne? Und ich habe denen auch mal so vorsichtig versucht, darauf hinzuweisen, ist ja schön, die können dir irgendwo archivieren, die Website und intern angucken, aber ich würde die jetzt mal deindexieren oder löschen, das hätte gewisse Vorteile.
Ja, ja.
Du bist wahrscheinlich zu.
Ja, ich habe da aber auch schon alles Mögliche erlebt und ja, die wissen das halt nicht besser oder kriegen das halt auch von anderen so gesagt und dann denkt man sich, naja, also man muss wirklich mit offenen Augen durchs Web gehen und auch überlegen, welchen Dienstleistern vertraut man da, weil sonst hat man da plötzlich irgendwas. Ich hatte zum Beispiel mal eine große Anwaltskanzlei, die wollten bei mir ein SEO-Audit und da habe ich gesagt, ich kann bei euch keinen SEO-Audit machen, ihr habt 50 Seiten auf eine heruntergebrochen und habt jetzt einen One-Pager, der technisch schlecht umgesetzt ist. Was wollt ihr von mir? Also wir können da nichts jetzt einfach ändern. Ich kann euch nur sagen, was ihr alles verloren habt, aber guckt mal, dass ihr euren Content wieder herkriegt.
Ja klar, die One-Pager sind natürlich eine bequeme Sache. Oder es gibt ja Leute, was ich letztens hatte, die bieten den Leuten One-Pager an, die dann ganz schnell sind, so als Landing-Page neben der eigenen Website und die Leute kaufen das. Da habe ich gesagt, ich könnte das mit meinen Prinzipien gar nicht vertreten, wenn ich den Leuten sage, wir lassen deine Website, du kaufst bei mir so einen One-Pager, zahlst du fürs Hosting 50 Euro im Monat und der hat mir gesagt, wir haben hunderte Buchungen. Da habe ich gesagt, wie bitte? Sind die Leute wirklich so... Also ja. Denken dann, das ist jetzt so der heilige Gral, so eine Nebeninfrastruktur aufbauen, neben der eigenen Website. Die eigene Website ist doch das Wesentliche, was du irgendwo horten musst. Und ich meine, diese Nebenwebsite ist die Frage, wie Google die auf Dauer behandelt. Klar, du kannst sie natürlich optimieren, dass die vor deiner eigenen Website kommen, aber hat vielleicht auch Nachteile, wenn du nur dann mit dieser Landingpage für ein Produkt rankst und nicht für deine ganzen anderen Sachen. Also das fand ich auch sehr merkwürdig. Aber wie du sagst, es gibt halt so viele problematische Dinge da draußen. Da muss man sich halt schon umgucken oder auch Kunden dann, also ich bin immer ein offener Mensch und sage dann auch immer, wenn ich irgendwas feststelle, das finde ich jetzt nicht so gut. Aber manche sagen das vielleicht oder schweigen dann darüber. Und dann passieren halt auch Dinge oder die Leute sind unzufrieden und sagen, ja, SEO ist Blödsinn, das bringt ja gar nichts. Ne?
Ja, ja.
Das liegt aber daran, weil es halt falsch gemacht wurde. Ne?
Ja, oder auch falsche Erwartungen.
Falsche Erwartungen, ja genau, die berühmten Mails, wir bringen sie auf Nummer 1, ne, und für irgendwie so ein Longtail-Ding, da bringe ich jeden auf Nummer 1, da brauche ich gar nicht viel machen. Ne? Ich muss einfach mal 3 Keywords und dann kannst du sehr schnell einen auf Nummer 1 bringen. Ne?
Ja, und dann haben wir noch 3 SEO-Plugins, die sich gegenseitig kannibalisieren, installieren, weil wenn die Ampel auf grün läuft, dann ist auf jeden Fall SEO gemacht.
Genau, und dann ist der Page-Speed auch super, wenn du Google noch irgendwo austrickst und gibt es ja auch Plugins, die dann den Page-Speed verbessern, aber in der Realität ist dein Page-Speed halt nicht so. Und diese Page-Speed-Messung ist ja auch nur, sagen wir mal, eine Berechnung. Da musst du ja schon irgendwo die Labordaten nehmen oder in der Search-Konsole gucken. Da siehst du ja dann, da gibt es dann doch Leute, die, wie du gesagt hast, die im Schwarzwald irgendwo im Wald unterwegs sind. Da war die Seite aber nicht so schnell. Ne? Das siehst du halt nicht, wenn du jetzt hier in deinem superschnellen Glasfaseranschluss mal einen PageSpeed-Test machst. Dann ist der gut.
Ja, fällt mir eigentlich gerade ein, gibt es da auch irgendwelche Unterschiede bei der Serverwahl, dass man sagt, es gibt nachhaltigere Server? Also klar, welche, wo mit nachhaltigerem Strom, aber macht da der Standard auch so eine große Rolle, wenn ich jetzt irgendwie einen Server direkt vor der Haustür habe oder eher im Ausland?
Ja gut, die Antwort ist jetzt nicht in einem Satz zu machen. Mhm. Wie du richtig gesagt hast, es gibt natürlich nachhaltige Hoster, so wie du einen Stromanbieter zu Hause ja wählen kannst und sag, ich nehme jetzt hier irgendwo so einen Grünstromanbieter oder du hast selbst vielleicht ein Solar. Hier bei mir hängt hier nebendran an der Seite auch so ein Solarmodul. Das produziert auch immer 1-2 Kilowattstunden pro Tag und dann hast du halt im Jahr auch 300 Kilowattstunden selber produziert, was ja dann auch schon hilft. Und bei den Hostern ist es halt auch so, dass es halt nachhaltige Hoster gibt, die selbst zum Beispiel Wasserkraft nutzen. Ich meine, ideal ist ein Rechenzentrum neben einer Staustufe zu haben, die irgendwo ihr Strom selber gewinnt. Oder mein Hoster, der baut jetzt zum Beispiel auf seine Riesengebäude Solaranlagen drauf, was ja auch nicht so dumm ist, weil das sind ja wie Turnhallen. Ich weiß nicht, hast du mal ein Rechenzentrum von innen gesehen? Wahrscheinlich. Und das sind ja, es ist gesichert von außen wie ein Knast, weil natürlich wegen DSGVO. Hat wenig Fenster und hat auch eine eigene Akustik, aber die können natürlich ganz viel tun oder mit Lüftungskonzepten kannst du ganz viel tun. Oder mein Hoster, bei dem ist auch so, wenn Hardware kaputt geht, dann wird die nicht einfach wie bei Amazon geschreddert und weggeworfen. Die heben halt immer, wenn ein Kunde irgendwo weggeht, dann heben die Hardware auf und wenn dann mein Server irgendwann kaputt geht, gucken die in ihrem Lager, ach, da habe ich ja noch einen Lüfter für das Ding, was schon 10 Jahre alt ist, den tausche ich den. Ne? Und das hat man dann alles dort vor Ort gesehen und da kann man sich auch ein Bild dann machen und sagen, oh, das ist ja ein Hoster, das gefällt mir, die werfen hier nichts unnötig weg. Ne? Das machen die dann. Es gibt aber auch viele andere, die das halt nicht machen, oder wo du es gar nicht weißt, wo es intransparent ist. Also wenn ein Hoster auf seiner Website kein Stromzertifikat hat oder da gar nichts zu Nachhaltigkeit schreibt, dann sollte man immer schon mal vielleicht mal eine unangenehme Rückfrage stellen. Und das ist auch nicht teurer. Ein Punkt ist dann immer, dass die Leute denken, das kostet jetzt mehr. Also dein Strom zu Hause bei deinem Stromanbieter kostet jetzt auch nicht mehr, wenn der dir sagt, der kommt aus Solar oder aus Biogas oder sonst was. Da kann man sich halt informieren. Und da gibt's auch bei der, können wir vielleicht in den Shownotes verlinken, bei der Green Web Foundation gibt's eine Datenbank. Da gibst du zum Beispiel, weil viele wissen noch gar nicht, wo sie selber sind, gibst du einfach mal ein und dann kommt eben raus, ist das ein grüner Hoster, wo ich selber bin oder man kann sich eben auch Listen dann nach Ländern angucken, wo eben alle grünen Hoster aufgelistet sind. Und die sammeln das halt alles ehrenamtlich. Da müssen auch die ganzen Hoster ein Stromzertifikat beibringen. Und da kann man sich eben auch dann informieren, weil das ist halt auch ein wichtiger Punkt, gerade bei größeren Webseiten oder wo zum Beispiel bei KI ist es ja so, da findet ja der ganze Stromverbrauch im Rechenzentrum statt. Mhm. Das heißt, wenn du sagst, mach mir mal ein Video, mach mir mal ein Bild, da passiert in deinem Smartphone oder deinem lokalen Rechner fast nichts. Da passiert alles im Rechenzentrum. Bei einer Website ist es jetzt so, die meisten Webserver sind eher unterbeschäftigt. Von kleineren, oft sogar überdimensioniert, ist auch dann ein Problem. Aber da ist es jetzt nicht so, dass der Stromverbrauch so klar an einer Ecke ist. Dann ist es manchmal sogar so, dass es am Endgerät dann am meisten ist, weil das beim Rendern oder beim Scrollen oder beim Wiedergeben von Videos dann länger dauert. Aber das muss man halt auch dann sehen, wo überhaupt der Strom verbraucht wird. Bei Webseiten ist das halt nicht so eindeutig, da ist es so pari, aber bei KI oder natürlich bei YouTube, da läuft halt alles im Rechenzentrum ab. Und dann ist es halt wichtig, wenn du halt sehr viel Videocontent hast, dann wird es halt wichtiger, was ist das, wie ist mein Rechenzentrum aufgestellt, ne?
Ja, definitiv. Also ich habe das bei meinen Fotografen schon gemerkt. Da wird jetzt demnächst auch noch eine Video-Website kommen. Da habe ich größten Respekt davor, weil ich kann ja nicht einfach nur ganz viele Videos da drauf knallen. Ja. Man muss dann erst mal gucken, dass man vielleicht auch mal den Hoster wechseln.
Ja gut, bei Videos ist es so, da habe ich auch noch einen Tipp für dich. Mhm. Wenn ein Video nicht zwingend abgespielt wird, macht es eigentlich keinen Sinn, den Videoplayer schon immer auf der Website zu laden.
Das heißt, einfach nur ein Bild reinmachen und dann.
Das heißt, du kannst YouTube im Prinzip simulieren, so ein Vorschaubild auch mit dem Abspielbutton und erst dann wird's geladen, weil viele Leute binden zum Beispiel auf ihren Webseiten, haben sie irgendwo auf der Startseite ein Video, irgendwas, was sie mal gedreht haben. Aber von 100 Besuchern guckt sich das vielleicht einer an. Und die anderen 99 laden immer 1 Megabyte YouTube-Player.
Ja.
Brauchen die gar nicht. Deswegen ist das bei Video auch ein Thema, dass wenn das nicht unbedingt angeguckt wird, dass ich den Player nicht habe. Bei Audio übrigens auch. Wir sind ja Podcaster beide. Und ich habe mir selber einen nachhaltigen Podcast-Player gemacht, der dann erst irgendwas lädt, wenn jemand die Folge anhört und nicht schon im Hintergrund den Player lädt. Kannst ja. du auch machen.
Ja, das ist auch ein sehr Thema. Gut. Ja, ich habe ihn schon mal manchmal versteckt in einem Akkordeon, wenn ich einen Blogbeitrag und einen passenden Podcast-Folge dazu habe, aber ich weiß jetzt nicht, ob das nachgeladen wird oder direkt geladen wird. Das muss ich mal schauen, aber das kann man ja.
Meistens, genau. Oder wenn du kannst es einfach nachgucken. Ich meine, wir sind jetzt hier die Techies, wir gucken ja. in der Browserkonsole nach. Das ja. kannst du dem normal sterblichen Internetnutzer oder Kunden nicht zumuten. Oder da steigen ja auch sogar manche Entwickler aus, wenn du da Browserkonsole nennst. Aber ich habe mir für mich selber so ein paar Tools gebastelt, wo ich die Sachen dann aus der Browserkonsole abspeichere und schön sichtbar mache, dass du dann siehst, aha, da so viel JavaScript, so viel Bilder, kriegst du Balkendiagramme und dann wird das auch ein bisschen besser sichtbar. Ne? Das ist halt dann eine coole Sache, die man auch Leuten zeigen kann direkt. Ne?
Ja, ich finde das auch wieder ein spannendes Thema. Das geht auch wieder Richtung Geschwindigkeitsoptimierung. Es hängt ja alles irgendwie zusammen. Man muss es halt manchen Kunden so verkaufen und anderen Kunden so verkaufen. Aber man kann da tatsächlich, wenn ich da aktiv reingehe, und das mache ich gerne dann am Schluss auch vom Relaunch noch bei einer Website, dass ich einfach die paar letzten Hebel oder das ja. Feintuning mache. Und da kann man geschwindigkeitstechnisch schon einiges rausholen. Bloß wenn man dann halt auf so einem langsamen Strato-Server ist, dann geht es irgendwann auch nicht mehr schneller.
Und du hast halt bei den Playern sogar noch den Vorteil, da kommen wir wieder zum Datenschutz, du musst dann deinem Cookie-Banner ja gar nicht YouTube deklarieren oder du hast ja manchmal bei Webseiten, da ist ja nur so ein Feld und hier ist dann Instagram, klicken sie hier und dann musst du erstmal nochmal zustimmen, dass das nachgeladen wird. Das ist ja auch nur ein Vorteil, dass du deinen Cookie-Banner abspecken kannst oder vielleicht gar keinen brauchst. Also ich werde immer gefragt, warum habt ihr keinen Cookie-Banner? Ihr seid doch eine kommerzielle Website mit Werbung. Ich sage, wir brauchen keinen.
Ja.
Weil wir halt Matomo haben, kein Google Analytics. Und wir brauchen es einfach nicht. Und das glauben uns manche Leute nicht und sagen immer, ich verstoße doch gegen die DSGVO. Sage ich, nee.
Nee.
Wir brauchen die nicht.
Gegen die DSGVO verstoßen die Leute, die neben dem Cookie-Banner noch dreimal ihr Google Analytics einbunden haben.
Ja, oder das gar nicht deklarieren. Also da habe ich gestern auch eine Seite getestet. Da habe ich 95 Dateien gefunden auf der Startseite, die nicht, es gab keinen Cookie-Banner. Und die haben dann Fonts nachgeladen von Google, von sonst wo. JavaScript, Google Analytics, Zoom war eingebunden. Da waren 10 Sachen eingebunden und das war eine Veranstaltung. Da habe ich gesagt, die Seite hier, da würde ich nicht mehr so ruhig schlafen, wenn ich so eine Seite hätte, weil da kann dir irgendwann mal einer was Böses wollen, wenn du so viele Verstöße. Ich meine, es liegt ja alles offen. Ne?
Mhm. Ja, definitiv. Ja, die Leute kapieren das teilweise nicht und das wächst dann auch historisch und dann kommt da wieder der Werbemensch, der da noch was an der Website macht, dann hier. Also ich sehe das ja manchmal bei den Kunden, dann sind da teilweise 20 Plugins auf ihrem WordPress und ich frage mich, wer hat die da alle reingemacht? Ah ja, das war der und der und die brauchen wir noch alle. Aber auch da sollte man vielleicht mal aufräumen. Auch das hilft der Geschwindigkeit und natürlich.
Oder manchmal interagieren die oder blockieren sich gegenseitig. Ich hatte letztes Mal einen Fall, die hatten 3 Google Analytics Instanzen eingebunden. Ja, das waren halt 3 verschiedene Abteilungen. Da habe ich gesagt, ihr könntet euch vielleicht mal abstimmen, dass ihr vielleicht nur noch eine braucht. Das vereinfacht verschiedene Sachen und ist auch nachhaltiger, weil das Google Analytics hat ja auch, glaube ich, 80 Kilobyte, jede einzelne Instanz. Ist jetzt auch wieder alles immer nicht viel, aber in Summe werden halt auch aus Schneeflocken, wir sind ja gerade im Winter, werden irgendwann Lawinen, wenn die sich alle in die falsche Richtung, das kann man sich so als Bild vielleicht mitnehmen, wenn du halt viele Schneeflocken hast, die in die falsche Richtung gehen, so wenn du viele Dateien hast, die du eigentlich nicht brauchst, dann hast du halt eine Lawine und die wollen wir nicht, weil die Schäden verursacht und dann sind wir wieder beim Umweltaspekt. Ne?
Ja, das heißt, wir geben unseren Hörern mal so als konkreten Tipp mit, dass man mal die Website aufräumen sollte.
Genau, erstmal analysieren. Man kann die selber analysieren. Es gibt auch, kannst du vielleicht auch noch als Tool-Tipp mitnehmen. Es gibt so ein Tool wie websitecarbon.com. Da kann man seine Website mal reingeben und da kommt wie beim Kühlschrank so eine Einstufung raus von A bis F. Die ist meistens zu gut, weil der kommt halt nicht hinter einen Cookie-Banner, aber das kann man halt auch testen. Und wenn da dann F rauskommt, was fast was allen Leuten der Fall ist, dann sollen sie sich an dich oder mich wenden und dann ja. können wir sagen, wie wir das mehr Richtung A hinkriegen und dann wird ihre Seite schneller. Sie haben dann auch weniger Probleme und tun dann
noch was für die
Umwelt.
Genau. Also es ist einfach das große Ganze. Es gibt manche Kunden, die sind leider in Anti-Haltung, wenn ich mit Sachen wie Nachhaltigkeit oder Barrierefreiheit komme. Andere feiern es, manche sind in Anti-Haltung, aber dann sagt man einfach, man tut das Beste für den Nutzer und dann ist es auch wieder in
Ordnung. Genau, für den Nutzer. Oder es gibt halt einen gesetzlichen Druck wie DSGVO oder bei der Barrierefreiheit haben wir das ja auch. Aber bei Nachhaltigkeit gibt es das ja nur bei Rechenzentren, die ja jetzt so einen gewissen Anteil von Ökostrom produzieren müssen. Aber da muss sich jetzt keiner bei seiner Website Sorgen machen, dass er irgendwann mal Ärger bekommt. Das ist im Prinzip Eigenverantwortung. Wenn du was Gutes tun willst, dann kannst du auch deine Website dann nachhaltiger machen und tust dann halt auch noch was, weil sie weniger Strom braucht.
Ja, super. Ich danke dir für diese vielen tollen Infos. Ich werde auf jeden Fall nachher gleich mal mein Podcast-Cover austauschen und werde dann auch mal meine Website checken, was die so macht und vielleicht dann nochmal den Druck aufbauen, dass ich meine neue Website etwas schneller mache, weil die... Ja, irgendwann ist es an der Zeit und das sollte man auch mal regelmäßig machen. Die historisch gewachsenen Sachen mal aussortieren, etwas aufräumen, die Haushälterin vorbeischicken auf der Website, sage ich immer ganz genau.
Oder wenn wir jetzt an den Frühling denken, an digitalen Hausputz oder Digital Cleanup Day gibt es ja auch. Am 21. März ist der, das können sich ja die Leute mitnehmen, bis dahin ein bisschen was aufräumen und dann irgendwas posten, was sie eingespart haben oder dir schreiben oder mir schreiben.
Ja. Und das, jede Kleinigkeit zählt schon. Und wenn man da einmal im Monat auch mal drüber geht und mal guckt, was könnte man loswerden, man muss ja nicht sofort alles auf den Kopf stellen. Aber ich glaube, jede Kleinigkeit, die zählt, die man da machen kann.
Genau. Favicon angucken, Header angucken. Das sind ja so die großen, kleinen Hebel, wo es schnell passiert. Und
ja. Perfekt. Ich danke dir für die Tipps. Ich werde dich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Man trifft dich auf LinkedIn, da kann man dir auch folgen, sich mit dir vernetzen. Man liest dich auch immer mal wieder in Magazinen, in der Website Boosting war es, glaube auch schon ein paar Mal mit drinne.
Ja genau, da habe ich ja so eine Serie sogar. Oder wer ganz tief einsteigen will, kurze Werbung, ich habe ja auch ein Buch sogar geschrieben, Nachhaltige Websites.
Ja, perfekt, das kann ich auch mit verlinken. Und wir haben vorher im Vorgespräch schon festgestellt, auch der Thorsten ist wie ich dieses Jahr bei der Campix auf der Bühne und da kann man ihn auch mal live und in Farbe treffen.
Ja, da treffen wir uns dann auch mal live jetzt.
Und in Farbe.
Alles klar.
Super, danke dir. Tschüss.
Ich danke dir auch. Jo, tschüss.
Moment, wenn du noch mehr schwäbischen Content willst, ich habe auch Insta, LinkedIn, Newsletter und whatever. Oder bewerte einfach diesen Podcast, dass der noch länger am Leben bleibt. Bis bald. Tschüss.